herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Matthias.
Hallo.
Der Stefan.
Hallo.
Und ich bin der Daniel. Und wir wollen uns heute in dieser 106. Episode von System Matters mit 30 Jahren Warhammer Fantasy Roleplaying beschäftigen. Und zwar haben wir nicht nur 30 Jahre Warhammer Fantasy, wir haben nächstes Jahr, wir zeichnen das hier noch im Jahr 2016 auf, auch wenn das erst 2017 erscheinen wird wahrscheinlich.
Wie bitte?
Ja, so schnell bin ich einfach nicht. Wir haben dieses Jahr 30 Jahre Warhammer Fantasy, nächstes Jahr 20 Jahre Warhammer 40.000.
Auch 30, Daniel, auch 30.
Auch 30?
Auch 30, ja.
Moment
mal. Hab ich das doch vorgelesen.
Stopp mal, kurz hier unterbrechen. Moment mal. Die haben.
Meine Güte.
Pass auf. Warhammer 40.000 auch 30 Jahre? Das ist direkt ein Jahr nach Fantasy erschienen?
Warhammer Fantasy hat neuerdings 30 Jahre auf dem Buckel. Und die IP Warhammer 40.000 feiert dasselbe Jubiläum nächstes Jahr.
Ja, alles klar. Okay, dann nochmal. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Matthias, der Stefan und ich bin der Daniel. Und in dieser 106. Episode von System Matters wollen wir uns mit Warhammer Fantasy beschäftigen. Und zwar, es sind 30 Jahre Warhammer Fantasy in diesem Jahr, denn wir nehmen das noch 2016 auf. Und nächstes Jahr, habe ich gerade erfahren, sind es auch 30 Jahre Warhammer 40.000. Und die alte Welt, das Forum für Warhammer, alle Arten, Spielarten von Warhammer, hat 10 Jahre Jubiläum. Also hier reiht sich ein Jubiläums-Event an das andere heran. Hätte ich nicht gedacht, dass es 30 Jahre Warhammer 40.000 sind. Ich hätte schwören können, dass es 20 Jahre waren.
Ich gebe zu, ich habe das überhaupt nicht. Ich glaube, ich bin aufgewachsen und es war war es auf einmal da. Und dann war auch gleich alles da. Dann habe ich Games Workshop entdeckt, dann habe ich das Tabletop da gesehen. Nie gespielt, nur gesehen. In tollen Glaskanistern.
Und die sehr teuer sind.
Genau, zu teuer für mich damals. Und dann, das heißt, ich kann da nicht wirklich ein Alter wirklich festmachen.
Ja, du bist halt noch jung, Matthias. Ja.
Jung genug, genau.
Ich habe es auch nur rollenspielerisch kennengelernt. Ich habe auch mit der zweiten Edition erst angefangen oder mit Schattenjäger, dem Warhammer 40.000 Rollenspiel, weil es hat ja dann doch sehr lange gedauert, bis tatsächlich ein Warhammer 40.000 Rollenspiel kam. Das erschien dann bei Fantasy Flight Games. Aber die erste Edition von Warhammer habe ich beispielsweise nicht gespielt. Wir haben uns schon sehr ausführlich über die zweite Edition von Warhammer Fantasy unterhalten, die ja damals bei Green Ronin erschienen ist. Und das war unsere Episode 71. Und wir haben uns auch ein bisschen über Warhammer 40.000 unterhalten in Episode 70, wo Matthias damals noch, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist, Only War hatte und für uns ein Einstiegsabenteuer geleitet hat. Das ist aber schon lange her, dass du was geleitet hast, Matthias.
Aber auf der anderen Seite, da bin ich ja dann wirklich nicht ganz unbefleckt. Also Rogue Trader habe ich auch noch da.
Das stimmt, haben wir auch gespielt.
Also ich habe mich mit denen einigermaßen auseinandergesetzt. Ich glaube, mit der ganzen Reihe und habe die dann habe eigentlich so ein bisschen diese Updates, die dann immer wieder auf das Grundregelwerk hier von den, Stefan, wie ist es noch, mit den Akolyten, wo du die Akolyten gespielt hast?
Schattenjäger beziehungsweise Dark Heresy.
Genau. Und dann war ja quasi Rogue Trader und dann die Space Marines und dann zum Schluss Only War für die Soldaten, immer wieder ein Update dieses ganzen Regelkonzeptes. Naja, und jedes Mal aber nicht nur eben Update, sondern ein komplettes Regelsystem, wenn man so möchte, das aber immer wieder eigentlich kompatibel war zu dem Fluch und Segen eigentlich für die Community zugleich, ne? Die dann immer wieder sich darüber aufgeregt haben, Kernregelwerke kaufen zu müssen, aber naja, so war das damals.
Mit Regelwerken verdient man halt mehr Geld.
Siehe auch das Star Wars Regelwerk, so wie es jetzt rausgegeben wird.
Also, oh ja, stimmt.
Ist ja auch immer so, dass du immer das Grundregelwerk immer dazu kaufst. Nicht zu vergessen soll auch die dritte Edition von Warhammer Fantasy sein, die natürlich die Community arg gespalten hat und auch nochmal ganz andere Ansätze verfolgte. Da hat ja Stefan sehr aktiv dran gearbeitet, die in Deutschland bekannt zu machen, eben mit den Söhnen Sigmars. Und es wurde ja zu Ende entwickelt, das Spiel. Es wurde nicht eingestellt oder so. Es war einfach fertig entwickelt. Das fand ich sehr interessant. Das wurde öfters erwähnt im Dorpcast, dass es nicht eingestellt, sondern zu Ende entwickelt war.
Ist Ihnen vielleicht nichts mehr eingefallen? Oder man hätte ja noch eine Erweiterung für die Zwerge. Ja, ein paar wollten eine Erweiterung für die Elfen. Okay, ja, tote Baum-Edition, da wäre es mal passend gewesen. Haha.
Oh Gott.
Aber,
sehr gut, Stefan.
Der dauert. Ne? Aber als die Edition dann, sagen wir mal, in Deutschland angekommen war und dann mal Fuß gefasst hat und dann doch einen regen Zuspruch auch in der Community bekommen hat, war es dann leider vorbei. Nachdem es dann ja im Amiland zu Ende war, war es dann auch hier zu Ende. Nur leider haben hier dann noch wesentlich mehr Produkte gefehlt als im Amiland. Also hier war sie leider nicht fertig entwickelt.
Die wurden auch nie wieder übersetzt dann tatsächlich? Also das habe ich gar nicht mitbekommen, glaube ich, das leidvolle Ende der dritten Edition.
Also das leidvolle Ende der dritten Edition, also es wurde ja dann mit Der innere Feind beendet, Enemy Within. Das war das letzte Produkt, was im Amiland erschien, auch komplett als druckfertige Version in Amerika. Bei uns kam es dann leider nur als PDF-Version raus.
Oh, okay. Eine, glaube ich, von dir auch heißgeliebte Kampagne, oder Daniel? Das, ich erinnere mich, dass das immer so ein Ding war. Matthias, alles gut und schön, aber wenn du das nicht kaufen willst, dann nach dem Motto, dann kaufe ich es mir, weil von der Kampagne hattest du so viel gehört.
Das stimmt, ja, zumal die ja komplett neu überarbeitet wurde, also auch teilweise von den alten Machern. Ich glaube, Graham Davis hat auch noch daran mitgearbeitet. Ja, leider, ich habe es nie gekauft. Wir haben es ja auch dann nie richtig gespielt. Ich habe die alte Innere Feind-Kampagne, die wahrscheinlich auch romantisch verklärt ist mittlerweile.
Ja, wir sind ja auch eigentlich nie wirklich in die dritte Edition so richtig reingekommen, oder?
Nee, nicht.
Mehr
nicht
als wirklich. Ein Testspiel haben wir, glaube ich, nie gemacht.
Er hatte ja mehrere Schwierigkeiten. Also der Mangel an Würfel war ja unter anderem legendär. Ich glaube, der ist bei den Star Wars-Spielen heute noch legendär. Wobei, wer weiß, vielleicht vertue ich mich auch gerade und alle Leute ertrinken schon in Würfeln.
Wobei, ich glaube, der Mangel an Würfel ist nicht dafür verantwortlich, dass es zu Ende entwickelt wurde.
Nee, das glaube ich auch nicht. Na, es war einfach zu merkwürdig, die ganzen Sachen, die ganzen Komponenten. Du hattest irgendwie viel zu viel und es war irgendwie schade, dass Warhammer dann eben als Testversion entwickelt wurde. Das war ein bisschen
für
schade.
Für Star Wars,
weil das, genau, ja, weil das wird dem Ganzen auch nicht gerecht, weil Warhammer ist einfach ein tolles Setting, das ist ein schönes Spiel. Es hat in den alten Versionen eine wunderbare Variante der Charaktererschaffung gehabt, durch ein Karrieresystem, also du bist durch verschiedene Berufe gegangen. Wie gesagt, haben wir alles in Folge 71 genauer erklärt, wie das so funktioniert. Aber für mich war Warhammer eben auch immer das Setting. Und das Setting ist, wie ich in einem schönen Kenneth Hyde-Artikel heute gelesen habe, das Setting wird eben beschrieben als Terry Pratchett im 30-jährigen Krieg, nur noch viel düsterer. Das trifft's eigentlich ganz gut, weil du hast immer noch dieses Fünkchen Humor drin, was auch ein bisschen abging in der dritten Edition, oder Stefan?
Ja, also mir fehlt auch so ein bisschen der Humor, den man so aus den alten Editionen aus der ersten und der zweiten oder vom Tabletop her kannte. Man merkt halt bei der dritten Edition, das war dann alles ein bisschen bunter, ein bisschen peppiger, um halt auch, ich sag mal so, vielleicht die jungen Spieler anzusprechen, weil es halt optisch halt doch schon hier und da ein Eyecatcher war. Aber trotzdem konntest du halt immer noch, ich sag mal, den schwarzen Humor mit reinbringen. Aber in einigen Abenteuern war er auf jeden Fall noch mit drin. Also auch in der Innere Feind gibt's ein, zwei humoristische Passagen, wo man sagen muss, das erinnert mich einen noch so ein bisschen an die alten Tage. Aber ich gebe dir recht, der Humor gegenüber den Vorgängerversionen ist doch etwas abhanden gekommen.
Ich muss da mal die Frage stellen, woher nehmt ihr jetzt diesen Humor im Warhammer-Setting? Also je nachdem, wie man damit zusammenkommt, ob über Romane, Videospiele, da sehe ich den nicht immer, außer in diversen Namensgebungen manchmal, aber die klingen, glaube ich, nur für uns Deutsche dann manchmal sehr amüsant.
Aber ich glaube, das ist schon ein Kernelement. Diese Deutschtümelei ist schon...
Ja, aber es ist ja nur für uns lustig, also ne, für
die. Na, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist auch für Engländer und Amerikaner sehr lustig.
Ich weiß nicht, ja gut, also der Oberdämon Kugelschreiber klingt vielleicht auch für den Engländer in der Aussprache dann lustig, weil das halt sehr merkwürdig, also halt Deutsch betonen muss. Aber tut mir leid, einen Typen, der Kugelschreiber okay. heißt, den kannst du doch nicht ernst nehmen im Deutschen.
Ich bin der Oberdämon Kugelschreiber, fürchte meinen Zorn.
Ich für den also, Dämonen nee, Kugelschreiber bin ich dann jetzt per se in meinem Kontakt mit Warhammer noch nicht begegnet. War das denn in den
Tabletops
auch schon so?
Von nee, Anfang? Es war der Zahnarzt, oder? Ach, verdammt, wie hieß
Zahnarzt.
Der? Genau, Zahnarzt. Na egal, und der Zauberer. Ach egal, ist auch wurscht, ist schon zu lange her. Ja, in den Tabletops war das auch so. Du hattest in den Armeebüchern, also auf jeden Fall in einigen Editionen immer mal lustige Passagen für den Hintergrund auch mit drin. Da hast du ja dann auch mit den Charakteren lustige Namensgebungen dabei. Also, wobei ich fand die im Tabletop nie so schlimm, wie jetzt zum Beispiel dann in den original englischen Produkten zum Warhammer Rollenspiel. Weil, ja, beim Tabletop hat dann doch nochmal einer drüber geguckt, bevor es auf Deutsch rausgekommen ist.
Das sind ja Sachen, die sind eben dann in der Übersetzung ganz lustig oder ne, es ist eben diese deutsche Schmelei, die ganz witzig ist für Leute, die kein Deutsch sprechen können. Aber der Humor zeichnet sich auch noch für andere Sachen aus. Also es gibt ja also eine unglaublich überzeichnete Welt, in der immer wieder auch Sachen vorkommen, die aus unserer Welt übernommen wurden. Also wie beispielsweise die Jack the Ripper-Morde aus dem Bestien in Samt und Seide oder Warpstein als Idee für Uran, was dir dann tolle Macht verleihen kann, aber ja, macht dich eben auch kaputt und wahnsinnig und du gehst dran zugrunde. Du hast Hexenjäger, die völlig überzeichnet sind. Ich habe vorhin noch die Passage gelesen über absurde Gesetze im Imperium, wie zum Beispiel, dass an dem und den Tag Zwerge im Straßenrecht Vorrang haben gegenüber anderen. Das sind so Kleinigkeiten, die ich eigentlich ganz cool finde. Die Halblinge, die sehr hobbitartig aufgebaut sind. Es ist eben so ein schwarzhumoriges Setting. Eben sehr britisch, finde ich.
Okay, also da gibt es natürlich auch, denke ich, zig Bücher und Videospiele, in denen dann eher dieses Drama dann rausbetont wird. Ne? Ich habe das Gefühl, in den meisten, in meinen Kontakten mit diesem Setting stoße ich dann doch eher ne, gegen die... Das passt dann eben weniger vielleicht zu dem Humor, dass dann diese Götter versuchen, diese Welt dann unter sich aufzuteilen und dann... Ja, eigentlich den versuchen, die Menschen zu besiegen und zu bezwingen und zu versklaven, finde ich ein interessanter Buch. Ich bin nur quasi so, ihr habt mich da einfach ein bisschen abgehängt. Ich glaube, das habe ich gar nicht so immer so als schwarzhumorig aufgefasst, gebe ich zu. Aber vielleicht liegt das auch daran, wie ich, welchen Kontakt ich genau zu den Warhammer-Settings hatte. Vielleicht weniger dann aus den Rollenspielbüchern, als dann durch hier unter meinem Roman und Videospiel.
Werfen wir doch einfach mal einen Blick auf die Welt. Also schauen wir uns mal das Ganze an. Das Ganze spielt ja im Imperium. Es ist im Grunde ein Teil Deutschlands, ein großes Deutschland und die ganze Karte, die alte Welt ist so ein bisschen auch ein Europa, was verfremdet wurde, aber da dennoch wiederzuerkennen ist. Und jetzt haben wir dieses Imperium. Das Imperium sitzt in der Mitte und das Imperium wird von allen möglichen Sachen bedroht. Wie gelingt das denn dem Imperium, dem allen standzuhalten? Und von was wird das überhaupt alles bedroht? Stefan, du als Meister der Bedrohung, was?
Dankeschön. Ja, also das Imperium an sich wird ja von allen Seiten bedroht und auch von innen heraus. Eine der größten Bedrohungen ist definitiv wahrscheinlich das Chaos, was aus dem Norden her ins Imperium schwappt und auch den Rest der Welt bedroht. Dann haben wir die marodierenden Orks, die in den Gebirgen links und rechts des Imperiums sitzen und da mehr oder weniger von den Zwergen und den Elfen zurückgehalten werden, die mittlerweile Verbündete des Imperiums sind. Dann haben wir noch ja die Tiermenschen, die durchs Imperium streifen, durch tiefen Wälder und da für Unruhe sorgen. Unter dem Imperium tief in der Erde lauern die Skaven und die versuchen, die Macht an sich zu reißen. Dann haben wir natürlich noch die dunklen Parodien zu den guten Völkern, indem wir nämlich dann hier die Chaoszwerge und auch die Dunkelelfen haben. Die versuchen das alles auch noch unter ihre Fittiche zu bekommen. Dann in der neuen Welt sozusagen mit Lust, ja, da haben wir dann die Echsenmenschen noch dabei. Der Name Warhammer also, zeigt ja schon, in dieser Welt geht es hauptsächlich eigentlich um Krieg und alles bekriegt sich hier. Im Imperium ist es halt gelungen, damals durch Sigmar halt auch mit den Zwergen, später auch mit den Elfen halt, dass sie alle Frieden schließen konnten und sich sozusagen einen Schutz gegen die restlichen Bedrohungen dieser Welt aufgebaut haben.
Jetzt ist natürlich ganz gut, Verbündete zu haben in diesem unendlichen Kampf und Gerangel, der da stattfindet. Aber wie bekämpfst du den Feind im Inneren beispielsweise und wie sicherst du deine Grenzen im Imperium? Gucken wir erstmal ins Innere. Wie sicherst du das Imperium nach innen?
Naja, durch deine Armee, durch deine Stadtwachen und Ähnlichen. Du hast einmal, du hast es vorhin schon erwähnt, diese verrückten Hexenjäger, die durch das Imperium reisen oder auch vor Ort in den Städten sind und das Chaos auszumerzen oder die Diener des Chaos zu finden und diese zu vernichten. Du hast die Sigmarskirche, der die meisten Hexenjäger unterstellt sind, die für Ordnung sorgen, oder halt hier die Ulrichskirche noch als zweite große Kirchenmacht im Staat.
Kann man die Magier auch schon
erzählen? Ja, stimmt, die könnte man auch noch mit reinnehmen, ja.
Ist vielleicht eher so eine militärische Angelegenheit, aber...
Aber sind die Magier nicht eigentlich nur einen Schritt davon entfernt, verbrannt zu werden?
Ja, sie sind geduldete Übel und sie unterstützen ja einen im Kampf gegen die ganzen Mächte da draußen, die einen bedrohen.
Die Magier sind einfach zu stark. Ne? Ich fürchte, man braucht...
Das ist immer sehr vorteilhaft, wenn du einen Feuermagier an deiner Seite hast, der dann vor dir die anstürmenden Orks erstmal filetieren kann mit seinem Feuerzauber und die schön weich köchelt, bevor du dann mit deinen, Lanzenträgern dann da reinstürmst und die aufpiekst. Nimmt schon mal viel Arbeit ab.
Am schwierigsten ist es ja, den inneren Feind zu bekämpfen. Du sagst es ja schon, das ist auch einer der Hauptbedrohungen des Imperiums. Mögen die Außengrenzen noch relativ gut zu sichern sein, indem eben die Verbündeten helfen, die Elfen und die Zwerge. Vielleicht sogar das angrenzende Reich Bretonia, wo Gralsritter leben. Da ist aber doch der innere Feind die größte Schwierigkeit, weil du erkennst den inneren Feind natürlich nicht. Du erkennst den Tiermenschen natürlich, aber du weißt nicht, ob der Sohn des Kurfürsten nicht doch heimlich ein Kultist ist und vielleicht jemandem huldigt, der eigentlich ja außerhalb des eigentlichen Glaubens stehen sollte, nämlich den Chaosgöttern. Jetzt ist auch ein wichtiger Bestandteil von Warhammer eben diese Idee, dass es vier bösartige Götter gibt, die, wie Matthias schon richtig sagte, die Welt unter sich aufteilen wollen. Das zieht sich übrigens auch durch nach Warhammer 40.000, was ganz interessant ist. Auch die anderen Völker gibt es in Warhammer 40.000 irgendwie so ein bisschen verzerrt und anders. Aber die Chaosgötter sind gleich, die heißen sogar gleich. Es ist Khorne, der Blutgott, Slaanesh, Tsiinch und Nurgle. Und ich habe mich gefragt, welcher von diesen Chaosgöttern denn eigentlich der mächtigste ist. Wer ist der gefährlichste für das Imperium, beziehungsweise auch für das Imperium in Warhammer 40.000?
Stefan, darf ich vorweg?
Aber gerne darfst du.
Wissenskraft dagegen. Ich habe nämlich bei Daniels Statement vorhin schon so eine gewisse Wertung hier. Der Feind im Inneren ist ja der Stärkste. Das kann ich ja so nicht unterschreiben. Ne? Also wenn das ganze Imperium droht, von Orks überrannt zu werden oder von Tiermenschen oder von den Legionen des Chaos, dann ist ja so die Frage, ob die Korruption des Adels durch so einen Kult des Slaanesh, genau, der war's, ob das jetzt wirklich schlimmer war. Deswegen habe ich direkt bei dieser Frage so nachdenken müssen, man kann ja da unmöglich Liebling spielen. Die sind ja alle gleichermaßen eigentlich in der Lage, das menschliche Reich auseinanderzufetzen. Und da muss ich sagen, ob das jetzt geschieht, indem Khorns Berserker den Schädel einschlagen oder der Wandler der Wege quasi den Geist zermartert oder eben du da von Korruption ins Chaos gestürzt wirst oder was war der letzte? Krankheit. Oder du, der Pest anheimfällst, das kann dir ja in letzter Konsequenz egal sein. Also finde ich, das sind eigentlich nur vier Formen der Zerstörung, bei dem ich jetzt eigentlich keinen... Also zumindest, wir können anders fragen, ob ich einen Liebling darin habe. Das wäre dann der Wege, der Wandler der Wege, hier der Tsiinch, der Gott der Magie. Aber ich würde da jetzt keine Rangliste führen, gebe ich zu. Und jetzt Stefan, jetzt bin ich gespannt.
Ja, ich hatte dieses Gespräch vor dem Podcast schon mal mit Daniel und das Schlimme war, dass Daniel denselben Gott hat genannt wie ich. Dann muss ich ja heute Abend einen anderen nennen, aber ich werde ihn trotzdem mal vorweg.
Nein, du kannst ihn ja ruhig nennen.
Dann war es ja Slaanesh, das weiß ja jetzt jeder.
Nein, oder? Slaanesh ist es nicht. Es ist der, bei mir ist es ganz eindeutig Papa Nurgle, der große Verpester. Weil sterben werden alle und werden alle vor sich hinsiechen und in Krankheit verrecken. Weil der die Schlacht von Khorne überlebt, der trägt wahrscheinlich eine eitrige Wunde davon, die dann faulig vor sich hin eitert und die ja langsam zugrunde sieht. Und außerdem, ich habe Papa Nurgle immer gerne im Spiel die alte Welt gespielt und mein großer Verpester immer sehr gerne eingesetzt. von den Vieren sozusagen wäre mir Papa Nurgle einfach der Liebste, wo ich mir denke, ja, der gewinnt am Ende.
Hm, interessant.
Das Problem ist ja einfach, gegen Korn-Soldaten ist zwar nicht angenehm zu kämpfen, aber du kannst dagegen kämpfen. Aber wie besiegst du Krankheiten? Wie besiegst du die Pest? Das ist
mit Heilern.
Ja, aber
du hast doch die Kirche der Schallia.
Wie gut sind die denn? Also, ne, wie gut wirkt das denn?
Ja, und auch fragen, wie gut sind die Speerträger, die dich gegen Kornsoldaten verteidigen sollen?
Ist denn das Besteck von den Heilern auch klinisch rein? Oder ist es etwa verschmutzt mit Bakterien?
Ist denn die Lanze auch scharf genug? Ihr kommt an mir nicht vorbei. Was soll denn das?
Aber ich habe noch einen anderen Punkt. Ich finde, die drei anderen Götter, die geben dem Menschen noch was. Korn, der Triumph gegenüber den Feinden, ist noch ehrenwert als General sozusagen. Hier, wir haben besiegt und dadurch gleitest du dann ab in diese Kornverehrung, in die Verehrung des Blutgottes. Slaanesh bietet dir eben Lust und Ekstase, ne? Also oder auch Kreativität, ist ja auch der Gott, der die Dichter versucht zu korrumpieren und die Künstler. Und Tsiinch gibt dir natürlich die Magie. Das ist natürlich das größte Geschenk überhaupt. Aber Nurgle gibt dir gar nichts. Nurgle gibt dir nur Leid.
Nurgle gibt dir quasi die Unsterblichkeit und die Widerstandskraft gegen seine eigenen Krankheiten und gegen alle anderen.
Ja, aber du möchtest ja nicht haben.
Auch wenn du nicht so schön dann aussiehst.
Das ist es ja eben. Weil das Problem ist ja, du kehrst dich ab als normaler Mensch, der durch Altdorf läuft und sieht die schlimmen Kranken in den Rinnsteinen sitzen. Du kehrst dich ab noch von den Schwächsten und sorgst dann noch dafür, dass sich sozusagen die Krankheit noch verbreiten und alles wird schlimmer. Ich fand den schon immer am grässlichsten von den vier Göttern. Die Pest, wenn die einmal galoppiert, wird's schon sehr gefährlich.
Nee, da kriegt er mich nicht ins Boot. Lass ich nicht mit mir machen.
Ja, du hast dich auf keinen geeinigt. Du hast hier die ganz einfache Lösung gemacht. Ah, die sind alle mächtig.
Naja, er hat sich ja für Cheat entschieden. Also von daher ist er ja für den Cheater, ne?
Als Liebling. Und ich kann das akzeptieren, wenn du sagst, ne, was du am widerlichsten und am interessantesten findest, ist dann Nurgle, okay, aber. Ne, dass der jetzt so am stärksten ist, das würden wir hier, dann sind wir richtig
im Nerd. Pass auf.
Dann können wir mal sagen, welcher Comic-Held ist.
Ja, pass auf, dann machen wir mal einen richtigen Nerd-Rage. Ne? Dann packe ich noch den fünften Chaos-Gott aus. Malal. So, jetzt kommst du. Der will ja alle vier vernichten, ne? Was hältst du denn von dem?
Den gibt's ja einfach nicht. So, den gibt's einfach nicht. Fertig. Der wurde rauseditiert. Der Editor war der mächtigste Gott. Der hat ihn einfach rausgelöscht.
Ja.
Was ist denn mit Slaanesh? Slaanesh ist doch so ein Wesen, was ganz merkwürdig ist. Es gibt ein, ist das sehr merkwürdiges Fanabenteuer, was ich mal so überlesen habe, wo es um sehr Slaanesh-artige Dinge geht. Und es ist natürlich immer ein bisschen schwierig im Rollenspiel einzusetzen, gerade wenn es eben in diese sexuellen Bereiche geht, oder?
Du bist einfach zu verkrampft.
Ja, offensichtlich. muss ich dann einfach auch so hinnehmen.
Da kann ich mich dem Stefan nur anschließen.
Danke, Matthias. Das
ist eigentlich überhaupt ist völlig, völlig, völlig problemlos.
Ihr spielt also eure Slaanesh-Abenteuer abends hier bei Facebook. Oh,
bei wem?
Nee, nicht bei, also wir müssen uns da halbnackt schon gegenübersetzen.
Genau. Ah, ich verstehe. Das ist wichtig. Ich fand das aber immer so schade, weil er eben immer auf diese sexuellen Bereiche reduziert wurde. Es wurde dem eigentlich nicht gerecht.
Ja, gut, in diesem einen Abenteuer, ne? Aber grundsätzlich ist er ja schon der Meister der Korruption, gerade von Adligen, so habe ich ihn zumindest dann im Blick, und von Künstlern. Also ich meine, das Sexuelle kannst du jetzt da einmal reinbringen, aber natürlich zählen auch Saufgelage dazu.
Der Kreativität, also der Schaffensprozess war ein wichtiger Punkt.
Ich finde im 40.000 Roman Fulgrim, der ja dann auch einer der Jünger Slaaneshs wird der Wandel, was Slaanesh mit einem macht, sehr gut wiedergegeben. Du hast einmal diese Künstlerin, die dann versucht, diese Statue von ihm zu schaffen und ähnlichem, das war der Künstler, der versuchte, die Statue zu schaffen. Die eine, die das Gemälde von ihm machen wollte, um es halt in Perfektion zu machen, und dann, ich sag mal, nachher mit Natursekt und Kaviar ihre Farben auffüllt, um die richtigen Farbtöne zu bekommen. Aber wie sich dann so die Charaktere langsam in diese Ekstase reinsteigern, bei all ihren Dingen, finde ich in diesem Roman eigentlich sehr gut beschrieben. Den kann man schön als Beispiel dafür nehmen, was man mit Slanesh eigentlich alles machen kann.
Ich wollte gerade sagen, haben wir nicht jetzt eigentlich schon genug Varianten von diesem Gott benutzt, die du in deinem Rollenspiel benutzen kannst, wenn du jetzt eben sagst, das Thema ist mir zu pikant. Also ich habe das Gefühl, da gibt's schon Alternativen dazu, ne, wie man Slanesh auch in seinem Rollenspiel dann einbinden kann. Ohne jetzt gleich das Schloss der Lüste darzustellen.
Mit Sicherheit. Was ich aber dennoch festhalten möchte, ist, diese vier Chaosgötter, das ist schon so ein besonderes Merkmal von Warhammer, oder? Also das sind sozusagen die großen Alten dieses Rollenspiels.
Ja, für Cthulhu hat's halt nicht gereicht, ne?
Ja, gut. Wobei die Parallelen natürlich gut erkennbar sind. Du hattest ja vorher noch mir zwei, drei Sachen noch zugeschickt aus dem Alte Weltforum, wo ihr auch schon ein bisschen diskutiert habt. Und ja, also ne, Warhammer hat deutlich Anleihen auch an bekannte Rollenspiele wie eben D&D, RuneQuest oder eben auch das besagte Cthulhu. Ne? Also Charaktere werden wahnsinnig, Charaktere haben unterschiedliche Berufe, gehen durch Karrieren, das Prozentsystem, die Korruption, alles natürlich Sachen, die abgedeckt werden, auch in anderen Spielen. Aber immer abenteuerlastig. Letztendlich einfache Menschen, die in Abenteuer verwickelt werden. Und selbst der einfachste Mann kann einen, wie Stefan immer sagt, kann einen Korn-Dämon mit einem Schlag besiegen.
Genau.
Wenn er sehr gut
würfelt. Genau, der einfachste Bauer muss nur genug Zähnen würfeln und dann besiegt er auch den oberen Blutdämon des Korn.
Es ist eine absurde Geschichte, sie ist sehr unwahrscheinlich, aber sie kann tatsächlich stattfinden.
Finde ich auch nicht die beste Rechtfertigung für explodierende Würfel, als muss ich jetzt mal so als Brettspielfanatiker sagen. Aber gut, okay, lassen wir mal jetzt so als Besonderheit dieses Systems.
Matthias, für dich waren natürlich neben den Chaosgöttern noch eine ganz andere Fraktion besonders wichtig, die wir jetzt nur gestreift haben und die auch, ich glaube, relativ einzigartig ist. Also ich meine, bei D&D gibt es sie natürlich auch, aber sie spielen keine so zentrale Rolle. Aber hier spielen sie eine der zentralsten Rollen, denn sie sind das schrecklichste Geheimnis, was im Imperium natürlich immer verleugnet wird. Sie leben in der Kanalisation, die Rattenmenschen.
Naja, eine meiner Lieblingsfraktionen, gebe ich zu. Oder die ich auch gerade bei dem Tabletop dann irgendwie immer ganz spannend fand. Und um die sich auch einige Videospiele drehen, die ich dann favorisiere. Ja, die Skaven, die, wenn ich das richtig verstanden habe, mehr oder weniger die ganze Welt unterwandert haben und während die Kanalisation unter Städten eigentlich nur ein Teil eines Labyrinths aus Höhlensystemen sind, die sich dann unter die ganze Welt ziehen. Habe ich das richtig verstanden, dass sie mehr oder weniger sich schon immer auf die Apokalypse vorbereiten?
Ja, die bauen ja ihre Weltuntergangsmaschine.
Sind sie letzten Endes sogar für die Apokalypse verantwortlich?
Ja. Naja, wir wissen ja, wie die Welt endet.
Ja, also laut GW ist sie jetzt untergegangen, aber das ist sie nur für GW, nicht für mich.
Aber Stefan, wie ist die Welt denn unter? Wie ist die alte Welt untergegangen nach 30 Jahren unserer Zeit? Wie ist sie vom Erdboden verschwunden?
Ich habe die Endtimes nicht komplett gelesen, nur in Stücken, und es hat mir halt nicht wirklich gefallen. Am Ende haben die Chaosgötter gesiegt, haben die Menschheit sozusagen und alle anderen überrannt und die Welt zerbarst in Tausende von Stücken, und dann hatte dann so an einem hing dann wohl Sigmar, der zurückgekehrt war, und ja, der trieb jetzt durchs All und gründete dann sein neues eigenes Imperium. Und somit entstand dann The Age of Sigmar, wo man halt seine Armee auf einer der Ätherblasen spielen kann, die sich um diese Fragmente gebildet haben. Und wenn man auf eine andere Ätherblase stößt, wo eine andere Armee drauf ist, kann man gegen diese kämpfen. Yay!
Ich bin persönlich ja sehr spät eingestiegen mit Warhammer, muss ich ja einfach sagen. Also das ist gerade auch Romane, Rollenspiel, ne? Das hat alles länger gedauert. Ich muss sagen, das ist schon echt hart. Also dass der Wegfall dieses Hintergrundsettings finde ich äußerst bedauerlich. Ja, Warhammer Fantasy hat sich wohl nie so gut verkauft wie Warhammer 40.000. Das ist ein Grund, Warhammer Fantasy so zu machen wie Warhammer 40.000, finde ich sehr unklug. Die Welt war eigentlich gut, wie sie ist. Also ich hatte viel Spaß. Die hätten auch ruhig mal die Zeit irgendwie ein bisschen nach vorne schieben können. Wäre auch in Ordnung gewesen, dass dann der Imperator stirbt und sein Sohn Luitpold dann irgendwie den Thron besteigt oder sowas. Aber ja, Matthias, was hast du denn zum Ende von der alten Welt?
Ich tick ja ähnlich. Also ich mochte eigentlich auch sehr die alte Welt, und ich gehöre auch zu denen, die mit Age of Sigmar nicht viel anfangen können. Aber gleichzeitig frage ich mich natürlich, und das ist eine ernst gemeinte Frage, warum also uns jetzt auch, das so uns stört, im Gegensatz jetzt vielleicht, wenn ein anderes auch sehr geliebtes Reich, wie die vergessenen Reiche, auch mal ein paar Jahre und Jahrzehnte nach vorne springen, liegt vielleicht daran, dass Age of Sigmar so ganz dramatisch anders ist und eigentlich nichts mehr mit der alten Welt zu tun hat, vor allen Dingen mit den Sachen, die wir, ich glaube, da ist das Problem, oder? Wir haben Warhammer lieben gelernt wegen der Magie, die so selten ist und die so zerstörerisch ist und die das Chaos anzieht, wegen den Hexenjägern, die Dörfer niedermachen, nur weil da irgendwie ein, zwei Mutationen leben, wegen den Chaosgöttern, die überall und nirgendwo sein können, wegen den alles ist mystisch, alles ist unheimlich, die Zerstörung der Welt liegt quasi immer, also es ist immer 5 vor 12 und jetzt präsentiert dir jemand eine andere Welt und man hat, ja, ich muss auch nicht sagen, wir haben dieser neuen Welt auch nicht viel Raum gegeben, ne? Gleichzeitig hätte man natürlich auch eigentlich sagen können, hey, man will jetzt mal was Neues machen, es gibt sehr viel Zeug zu dem alten Setting. Aber ich gebe ja zu, ich gehöre zu derselben Fraktion.
Ja, wir sind alt und nörgeln gerne.
Also. Ich habe ja auch so viel Spaß. Jetzt ist ja dieses, ich habe öfter mal dieses Total War erwähnt, dass, also ich habe so das Gefühl, habe ich auch im Podcast schon erwähnt, dass sich ja andere Medien von Büchern zu Videospielen eigentlich auch nicht wirklich von der alten Welt trennen wollen. Ne? Oder vielleicht auch einfach Age of Sigmar noch nicht wirklich angenommen haben.
Oh. Was soll man dazu sagen? Es ist so. Wie du schon sagst, das Age of Sigmar ist halt ein totaler Bruch mit dem, was man vorher hatte. Klar, es sind sehr schön gestylte Figuren und ähnliches, aber mich konnte es noch nicht so mitreißen, wo ich sagen muss, boah, wie cool, es ist jetzt doch das neue, hippe Warhammer. Und
am Ende möchte man doch gern auch die Welt haben. Also irgendwie so dann ein bisschen so drumherum und dann gibt's die verschiedenen Kurpfalzen und da ist überall irgendwie was anderes los und du hast regionale Unterschiede und dann hast du noch Bretonia und dann hast du unten die Grenzgrafschaften und sowas. Ach, ich weiß nicht.
Ich musste gerade daran denken, wie wir manchmal DSA, glaube ich, ein bisschen dafür belächeln, dass es genau diese kleinen politischen Ränkespiele und Spielereien eigentlich darstellt durch Zeitungen oder ne, diesen Verlauf
ja,
der Welt, der dann weitergeht. Und in dem uns geliebten Setting, ja, würden wir eigentlich genau das hätte uns, also das hätten wir lieber gesehen, oder? Dass man wirklich, dass man jetzt in der Warhammer-Welt einfach sagt, okay, weißt du was, Bretonien stürzt jetzt ein, weil die Skaven haben ne, das ganze Königreich da unterwandert und zum Einsturz gebracht. Oder der Mond fällt ab und zerstört vielleicht nur einen Teil des Reiches oder ein Chaosgott stirbt. Man hätte, ne, also wir hätten vielleicht doch lieber kleine Änderungen gehabt, die irgendwas, und selbst daran hätten wir uns wahrscheinlich aufgerieben, aber ja, man, wir hätten wenigstens noch so einen Teil von dem, was wir geliebt haben. Ich habe vorhin ein paar Sachen aufgezählt. Das sind ja wirklich Sachen, die mit Age of Sigmar jetzt so auch teilweise gar nicht vereinbar sind und also die haben mir noch nicht erklärt, warum ein Fan von der alten Welt jetzt Fan von Age of Sigmar sein sollte. Ich glaube, das funktioniert so nicht.
Und wir hatten ja sogar eine Änderung. Also die zweite Edition war im Gegensatz zur ersten nach dem Sturm des Chaos angesiedelt. Das heißt also, da gab's ja schon große Umbrüche und das Chaos konnte sich ins Imperium reinzwängen. Also da war auch schon mal ein bisschen was anders. Das wurde dann bei der dritten Edition wieder zurückgedreht, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, du hast bei der zweiten, was mir damals halt sehr gut gefiel, weil das auch damals mein großer Einstieg mit war. Ich habe damals den Sturm des Chaos im Tabletop halt mitverfolgt. Fand das Ende jetzt mit Waltens Tod jetzt dann damals nicht so pralle, war aber eigentlich ganz gut gelöst. Und dass das Rollenspiel dann genau vom Punkt da ansetzt, wo der Sturm des Chaos vorbei war. Also Mittenheim war geschliffen, es hingen noch diese Chaosjünger an den Mauern tot, der Chaosgeneral war in die Mittenberge vertrieben worden, hier der Wüterich galt als verschollen, die Ostmark und Ostland halb überrannt und Kislev auch mehr oder weniger geschrieben. Du hattest halt dann diesen Strom von Flüchtlingen und ja, du hattest ein interessantes Setting vorgesetzt und die Welt hast dann gesehen, sie dreht sich trotzdem weiter, obwohl dieses Riesenereignis war, was man natürlich dann mit den letzten Editionen des Tabletops auch wieder zurückgestellt hat und auch mit der dritten Edition, wo dann jeweils der Sturm des Chaos nicht stattgefunden hat. Von Forge World gab es mal ein Erweiterungsband, mir fällt der Name leider gerade nicht ein. Da gab es auch das, was du angesprochen hast, dass König Leutpold, Imperator ist dann der Leutpold, ja. Und der Karl Franz ist nicht tot, er liegt aber im Sterben, es ist nur noch altersschwach. Und er hat das Chaos ist auch schon ins Imperium geschafft und die imperialen Versuche mit letzter Kraft es noch zurückzuschlagen. Da hat man dann auch versucht, dann die Welt ein bisschen weiter zu drehen. Ist wohl auch nicht so gut angekommen. Weiß nicht, ich habe das Buch leider nie bekommen. Ich war immer scharf drauf, weil ganz ehrlich, ich fand die Idee einfach wirklich cool. Da sind auch zum ersten Mal die Demigreifen drin aufgetaucht, weil das Imperium es nicht mehr hingekriegt hat, richtige Greifen zu züchten. Ey, da ist auch mal eine Weiterentwicklung, weil wir wissen alle, Karl Franz mit seiner Todesklaue hier, und denkst so, oh, geil, ist ein Riesengreif und alles, ist ein Greifenreiter. Das ist halt einfach nicht mehr, weil es halt einfach, weil sie jetzt so am Arsch sind, dass sie es nicht mehr hinbekommen. Und gerade das fand ich immer interessant. Du hast wirklich hier die Schwachen der Schwachen, die es ums Überleben kämpfen, aber dann trotzdem es irgendwie schaffen, doch noch den Kopf hochzuhalten. Ja, und dann war es halt dreckerdüsig. Es ist halt sehr bodenständig. Das hat mich immer bei Warhammer halt sehr gereizt, dieses Bodenständige und dieses, du bist eigentlich so am Arsch, du kannst es nicht mehr schaffen, aber durch ein bisschen Glück ziehe ich meine Mistgabel zur rechten Zeit und ramme sie dem Blutdämon mitten in sein vergammeltes Herz rein, weil ich 20 explodierende Würfel hintereinander würfe.
Ja, solche und ähnliche Diskussionen werden natürlich auch in der alten Welt geführt, dem Forum, in dem Stefan unter anderem hier Moderator ist. Da ist pünktlich zu dem Jubiläum ist auch ein Abenteuerwettbewerb im Gange, richtig?
Ja, also wir haben jetzt für 30 Jahre Warhammer haben wir jetzt auch 10 Jahre alte Welt. Wir machen einen kleinen Wettbewerb dazu, wo ihr einreichen könnt bis zum 19.02.2017 bei uns.
Was kann ich denn einreichen?
Du kannst einreichen einen One-Pager, also Abenteuerideen, wenn du kannst ein Monster einreichen, Gegenstände, eine Ortsbeschreibung, eine Sandbox, also was immer ihr möchtet für alle gängigen Warhammer-Systeme, die jemals auf Deutsch erschienen sind, also sprich Warhammer 1, Warhammer 2, Warhammer 3, bei den ganzen 40k-Sachen, die es auf Deutsch sind, Only War ist jetzt leider nicht dabei, Matthias, aber wenn du unbedingt was dafür einreichen willst, würden wir das auch nicht ablehnen.
Ist ja auch kompatibel, ne?
Genau, also, genau, ist ja kompatibel zu allen anderen. Wir haben einen ganzen Sack voll Preise bekommen, die uns liebenswerterweise Ulysses und die Heidelbeeren zur Verfügung gestellt haben. Also ihr könnt unter anderem ein mehr oder weniger Komplettpaket von Warhammer der dritten Edition gewinnen. Ihr könnt ein Schattenjägerpaket gewinnen. Ein Disc Wars Set haben wir mit Grundspielen, beiden Erweiterungen. Deathwatch Freihändler, das Conquest Kartenspiel. Alles mit dabei. Also würden uns freuen, wenn ihr uns was schickt. Nennt, was ihr dann haben möchtet, gerne als Gewinn. Und dann werden wir ab dem 20.02. anfangen auszuwerten und die Gewinner ziehen. Und ja, vielleicht kriegt ja so noch jemand ein verspätetes Weihnachtsgeschenk. Ach, und schicken solltet ihr das alles an die.alte.welt.forum@gmail.com.
Guter Punkt. Wichtig, damit die Sachen auch irgendwo ankommen.
Ist aber
alles. Nicht mitschreiben, haben wir bestimmt auch unten in den,
genau.
In den Shownotes irgendwo.
Ne? Wir werden diesen Beitrag aus dem Forum werden wir verlinken und da könnt ihr euch das alles nochmal in Ruhe durchlesen, ist alles hinterlegt, in Kurzform wie auch in Langform. Und wir würden uns freuen, wenn uns was einsinne.
Exzellent. Herzlichen Dank für die anregende Diskussion zum Thema Warhammer Fantasy und den Chaosgöttern. Je nachdem, wer jetzt mächtiger ist, das muss wohl jede Spielgruppe für sich entscheiden. Auch wenn ich glaube, dass es Nörgel ist. Ich denke, wir werden uns dann im nächsten Jahr wieder hören, beziehungsweise wenn das erscheint, ist es ja schon das nächste Jahr. Und dann werden wir uns nochmal mit Warhammer 40.000 beschäftigen. Aber da muss ich selber noch ein bisschen lesen. Aber Matthias ist da noch wesentlich besser informiert, denn der hat da ganze Romanreihen gelesen.
Nein, wirklich?
Tatsächlich, ja. Und ich habe auch, während ich mir Gedanken darüber gemacht habe, dass es eher hier um Warhammer Fantasy geht, habe ich mir schon Gedanken gemacht. Welches von den Settings gefällt dir nicht besser? Und ich bin nicht zu einer zufriedenstellenden Antwort gekommen. Ich finde das Grundkonzept einfach gut, ob es in Science-Fiction oder in Fantasy stattfindet. Aber ich gebe zu, meine Kontaktpunkte sind noch häufiger mit 40.000 und da bin ich, glaube ich, noch etwas klarer über auch die Herkunft der Chaos-Götter und das fand ich damals ganz, ganz spannend und habe mich dadurch mehrere Wiki-Seiten durchgequälen, kann man nicht sagen. Hat ja Spaß gemacht.
Ja, alles klar. Dann Stefan, vielen Dank für den Wettbewerb, den du damit ausrichtest und ich hoffe auf zahlreiche Einsendungen. Na, wobei, ich hoffe eigentlich auf wenige Einsendungen, damit die Chance größer ist, dass ich was gewinne.
Hört nicht auf ihn.
Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und danke für die Diskussion. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder und bis dahin alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Auf Wiederhören.